Wir kommen zum nächsten Thema, und zwar endoskopische Therapie der Nasennebenhöhlen, der Frontobasis und der Tränenwege. Bitte, Herr Bruch.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe das Vergnügen heute, dass ich Ihnen die meiner Meinung nach schönste Chirurgie, die wir in der HNO haben, ein bisschen näher bringen darf, nämlich die endoskopische Therapie der Nase und der Nasennebenhöhlen. Wobei das wahrscheinlich nicht ganz objektiv ist, mein Zugang da. Grundsätzlich, wer hat es erfunden? Es waren eigentlich ein Österreicher und ein Deutscher, denen wir da sehr viel zu verdanken haben, und zwar der Herr Professor Messerklinger und der Herr Professor Stamberger. Professor Messerklinger hat in den 70er Jahren in Graz begonnen, er war dort Ordinarius der HNO-Abteilung, die anatomischen Grundvoraussetzungen und auch die endoskopischen Verfahren zu entwickeln, die dann sein Schüler, der Herr Professor Stamberger, in den 80er und 90er Jahren weiterentwickelt hat und eigentlich das Ganze auf die Straße gebracht hat. Die endoskopische Chirurgie, wie wir sie heute kennen, haben wir eigentlich ganz viel dem Herrn Professor Stamberger zu verdanken. Darum wird auch gern da von der Grazer Schule gesprochen. Überblicksmäßig, auf was möchte ich alles eingehen, was sind die Hauptbehandlungsfelder, die wir gut behandeln können mit der endoskopischen Chirurgie in diesen Bereichen. Ganz häufig oder das hauptsächliche Betätigungsfeld ist die chronische Sinusitis, sowohl mit als auch ohne Nasenpolypen. Immer wieder sind auch Komplikationen einer akuten Sinusitis zu behandeln. Ein weiterer Aspekt sind Nasennebenhöhlentumore, die früher großteils über offene Zugänge, heute schon sehr häufig über endoskopische Zugänge behandelt werden. Und eine weitere Domäne der endoskopischen Chirurgie sind auch Tränenwegstenosen, die sehr gut auf diesem Weg behandelt werden können. Ups. Die chronische Rhinosinusitis, was ist das? Man spricht davon bei einer Entzündung von Nase und Nasennebenhöhlen mit einer Dauer von größer als 12 Wochen. Die typischen Symptome sind die behinderte Nasenatmung, Sekretion entweder vorne oder fast noch häufiger und sehr störend von den Patienten empfunden, dieses postnasale Sekret, das immer in den Rachen abfließt. Es kann zu einer Einschränkung des Geruchssinns kommen und viele haben auch so einen typischen Gesichtsschmerz. Wenn man sich die Nasennebenhöhlen ansieht, dann funktionieren die Nebenhöhlen an sich immer nur so gut wie ihr natürlicher Abflussweg. Es hat jede Nebenhöhle, sei es die Stirnhöhle, Siebbein, Kieferhöhle, hat einen natürlichen Abflussweg in die Nase. Und wenn der offen ist und gut funktioniert, dann funktioniert auch das System Nasennebenhöhle gut. Bei der chronischen Sinusitis ohne Polypen ist eben die Ursache dieser chronischen Entzündung oft einmal ein anatomisches Problem im Bereich der Abflusswege, da zum Beispiel der Abflussweg zur Kieferhöhle, eingeengt durch verschiedene Siebbeinzellen, die sich da in den Weg schieben können. Bei der chronischen Sinusitis mit Polypen haben wir eben diese typischen Nasenpolypen, die uns ebenfalls sämtliche Abflusswege oder im schlimmsten Fall die ganze Nase verstopfen können. Das sieht dann so aus. Sonderformen dieser chronischen Sinusitis sind einerseits die dentogene Sinusitis. Man sieht es da sehr schön, eine beherdete Zahnwurzel, die die Entzündung in Richtung, in dem Fall Kieferhöhle, weitergibt. Eine Sonderform dieser dentogenen Sinusitis wäre die Pilzsinusitis. Das sieht man da. Entschuldigung, sieht man da nicht. Wäre die Pilzsinusitis, die auch sehr häufig ausgehend von einer dentogenen Sinusitis entstehen kann. Das wären so typisch. So sieht der Pilz in der Kieferhöhle aus, der da schon in Richtung Nasenhaupthöhle sich den Weg verschafft. Was macht man chirurgisch eben, man versucht auf endoskopischem Wege, das Ganze nennen sie dann FES aus dem Englischen, die Functional Endoscopic Sinus Surgery, und versucht eben auf endoskopischem Wege diese zu engen oder komplett verschlossenen Abflusswege wiederherzustellen, den Drainageweg der Nebenhöhlen wiederherzustellen und somit das System Nasennebenhöhle wieder funktionieren zu lassen. Der nächste Einsatzbereich der endoskopischen Chirurgie wären Komplikationen einer akuten Sinusitis. Die normale akute Sinusitis ist einer chirurgischen Therapie nicht zugänglich oder macht keinen Sinn. Sehr wohl macht Sinn, zum Beispiel bei einer Komplikation einer akuten Sinusitis, einem superiostalen Orbiterabszess. Wer sieht ihn? Wo ist er? In dem Fall wäre das da. Der Abszess, der durch die sehr dünne Lamina papyracea durchwandern kann in die Orbita. Intraoperativ hat es dann so ausgesehen. Ich habe da schon die Lamina papyracea dargestellt, den Knochen entfernt. Da ist auch schon der Abszess eröffnet. Da wird gerade ein Abstrich entnommen, nur um die Keime zu bestimmen. Und in weiterer Folge lässt sich da dann relativ viel eitriges Sekret absaugen. Wichtig ist, diesen Abszess breit zu eröffnen. Und wenn das breit eröffnet ist und unter weiterer Antibiose, heilt sowas im Normalfall sehr gut aus. Das nächste, was man heutzutage großteils endoskopisch chirurgisch versorgt, sind Nasennebenhöhlentumore. Man muss sagen, es sind grundsätzlich eine seltene Tumorentität. Es sind nur 3-5% aller HNO-Malignome befinden sich im Bereich der Nasennebenhöhlen. Aber da gibt es unterschiedlichste Histologien, da an kaum einer anderen Stelle im Körper so viele unterschiedliche Gewebearten auf engem Raum vorkommen wie an der Schädelbasis. Das ist nur, mir ist bewusst, da kann man nichts lesen, aber das ist die WHO-Klassifikation aller Tumore, die sich an der Schädelbasis befinden können. Also man sieht, das ist schon einiges. Die häufigsten, die wir auch am häufigsten sehen, ist das Adenokarzinom vom intestinalen Typ, ist eine anerkannte Berufserkrankung bei den Tischlern, weil das eigentlich immer durch Hartholzstaub ausgelöst wird. Wir sehen Plattenepithelkarzinome, Esthesioneuroblastome, undifferenzierte Karzinome, immer wieder auch Schleimhautmelanome in der Nase, Lymphome können überall vorkommen und so weiter. Was sind die Symptome, die den Patienten primär auffallen? Immer bei einseitigen Beschwerden in der Nase muss man daran denken, dass mehr dahinter steckt. Bei rezidivierender Epistaxis, Patienten berichten natürlich von einer Nasenatmungsbehinderung, wenn der Tumor eine gewisse Größe erreicht. Sekret kann produziert werden, wenn sich da mal Druck aufbaut, kann auch ein Gesichtsschmerz dazukommen, der Geruchssinn kann eingeschränkt sein und wenn der Tumor sehr groß ist, so wie da, so wie hier, und bereits die Lamina papyracea in Richtung Orbita imprimiert, kann es auch zu einer Protrusion des Auges kommen, wie wir es hier sehen, mit vom Patienten bemerkbaren Doppelbildern. Wie schon erwähnt, früher war eigentlich oder ist jeder Nebenhöhlentumor offen operiert worden, entweder über einen transfazialen Zugang mit lateraler Rhinotomie, je nachdem wie die Ausdehnung in Richtung Schädelbasis und nach intrakraniell war, auch einmal über eine kraniofaziale Resektion. Aber wie gesagt, da die Endoskopie im Bereich der Nasennebenhöhlen große Fortschritte gemacht hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten und man auch durchaus Vorteile hat bei der endoskopischen Chirurgie im Sinne einer geringeren Morbidität, wir brauchen keine Inzision im Gesicht, man kann auf eine Retraktion des Gehirns verzichten und man hat auch deutliche technische Vorteile mit einer deutlich besseren Visualisierbarkeit des Tumors, hat sich eben in den letzten Jahren immer mehr die endoskopische Chirurgie auch in der Tumorchirurgie durchgesetzt. Kurzes Fallbeispiel, wir haben vor einigen Jahren gesehen, einen männlichen Patienten, war zufälligerweise Tischler, ist von einer auswärtigen Abteilung an unsere Radioonkologie zugewiesen worden zur palliativen Strahlentherapie. Der Strahlenarzt hat mich angerufen, hat gesagt, sowas operierst du doch normalerweise. Wir haben den dann auch operiert. Das hat bei der Operation so ausgesehen. Okay. Das funktioniert. Können Sie das starten, das Video? Sonst klicke ich mich so durch, geht das? Genau. Man sieht da, das ist der Naseneingang, der Tumor kommt fast schon vorne bei der Nase raus. Vielleicht nochmal kurz. Genau, das sind die dazugehörigen MR-Bilder. Man sieht auch da, der Tumor füllt die ganze Nasenhaupthülle aus, bedrängt auch da schon die Orbiter. Tumor fast vorne bei der Nase. Man stellt sich dann die Tumorgrenzen da auf endoskopischen Weg. Das ist am Anfang ein bisschen unübersichtlich, aber wird dann in weiterer Folge ganz gut. Meistens hat der Tumor irgendwo einen Stiel in der Nase. Da haben wir ihn dann schon an allen Ecken und Enden freigelegt. Und irgendwann kommt er dann auch aus der Nase raus. Genau, das war dann der Tumor. Tut mir leid, dass das Video nicht läuft. Just gerade hat es noch funktioniert. Gut. Das war der Patient bei einer MR-Verlaufskontrolle 2 Jahre postoperativ und er ist weiterhin tumorfrei. Als letztes möchte ich nur kurz eingehen auf Tränenwegstenosen. Wenn wir uns den Tränenweg ansehen, den ableitenden Tränenweg, dann haben wir hier die Canaliculi, den Tränensack und hier den Ductus nasolacrimalis, der dann unter der unteren Nasenmuschel in der Nase mündet, wo ständig unbemerkt die Tränen abfließen. Typische Symptome bei Stenosen sind ein Tränenträufeln oder rezidivierende Entzündungen im Bereich der Tränenwege. Die Stenose kann einerseits präsakkal im Bereich der Canaliculi vorkommen, sakkal im Bereich des Tränensacks oder, was für den HNO-Arzt gut zugänglich ist, eine postsakkale Stenose ist auch die häufigste und das ist die wir chirurgisch sanieren können. Da ist die Stenose im Bereich der Hasnerklappe am Eingang in die Nase. Kurzes Beispiel, das funktioniert jetzt genau. Das ist die Sonde im Canaliculus, wenn man jetzt in die Nase reinschaut. Ich habe mir da schon den Tränensack freigelegt, den Knochen über dem Tränensack entfernt. Man kann dann einen neuen Abflussweg vom Tränensack direkt in die Nase machen, wenn unten postsakkal verschlossen ist. Das sieht dann so aus, das ist schon der Blick in den eröffneten Tränensack. Man stanzt sich, es wird da die Tränensackwand wird noch weit aufgestanzt und ein neuer Weg, ein neuer Abflussweg für die Tränen in die Nase hergestellt. Ja, damit bin ich auch schon am Ende. Die Tränen fließen wieder. Ich hoffe, ich habe mich an die Zeit gehalten und ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen die endoskopische Chirurgie der Nasennebenhöhlen näher bringen. Danke.
Gut, herzlichen Dank. Also das geht ja ein bisschen über die HNO-Heilkunde fast hinaus, Richtung Augenheilkunde. Gibt es zu den Ausführungen Fragen?
Was verwendet man bei den Operationen als Blutstillung oder kann man das einfach so dann lassen, wenn man so einen großen Tumor entfernt zum Beispiel?
Grundsätzlich so oberflächliche Schleimhautblutungen stehen meist von selbst. Kleine Gefäße, gibt es die Möglichkeit von monopolaren Kaustiken oder auch bipolaren Kaustikzängelchen. Gefäße werden so verschlossen. Oberflächliche Schleimhautblutungen sistieren eigentlich von selbst.
Was macht man von nasale Rinnen?
Man muss schauen, was ist die Ursache? Was ist die Ursache für das retronasale Rinnen? Es kann sein, eine chronische Entzündung im Bereich der Nasennebenhöhlen, kann sein, dass Nasenpolypen dahinter stecken, es kann sein, dass eine in Richtung Allergie geht, also man muss das abklären. Es gibt unterschiedliche mögliche Ursachen für einen retronasalen Schleimfluss. Am besten zum HNO-Arzt gehen und abklären, was die Ursache ist.